Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen regulären Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Anfang der Woche gab es ja ein kleines News-Update vom lieben, geschätzten Kollegen Tim Detmer, der heute wieder bei mir ist. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, wir wollen uns jetzt heute mit den aktuellsten Themen besprechen und natürlich mit dem aktuellen Spieltag in der Bundesliga, aber es gibt noch einiges mehr zu besprechen. Deswegen, Tim, servus, deine neue Folge sollte man unbedingt mal reinhören, weil das wollen wir in nächster Zeit öfter machen.
Ja, genau. Hallo Sebastian und natürlich auch hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Ja, genau. Würde mich sehr freuen, wenn man da nochmal reinguckt. Ich habe mich natürlich vor allem auf die deutsche Nationalmannschaft gestürzt und auf alles, was so passiert ist im DHB-Team und in der EM-Qualifikation. Und genau, gerne Feedback dalassen und mal schauen, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Da haben wir auch im Hintergrund schon ein bisschen was geplant, um das Ganze noch ein bisschen aufzufrischen. Aber genau, das hört man dann, wenn es wieder soweit ist.
Genau, deswegen unbedingt den Podcast abonnieren, wenn ihr es nicht sowieso schon getan habt. Deswegen ganz, ganz wichtig. Und lasst uns, bevor wir zum DHB-Team am Ende der Sendung kommen, das möchte ich schon mal einen kleinen Vorteaser leisten, denn es gab ja eine gewisse EM-Auslosung, dazu aber dann später mehr, mit der Bundesliga beschäftigen, mit dem täglichen Geschäft, denn es geht jetzt nach und nach in die heiße Phase. Und Tim, ja, wir nehmen am Donnerstagabend auf und müssen über die groß überraschende Spieltag sprechen, denn der SC Magdeburg hat daheim überraschenderweise verloren, 26-28 gegen den HBW Baling-Waldstätten. Und ja, das war schon Schocker.
Das auf jeden Fall. Es ist natürlich nicht ganz überraschend, dass es Magdeburg passiert, dass sie gegen ein Team, das im Abstiegskampf steckt, verlieren. Das hatten sie, haben sie immer mal wieder solche Ergebnisse. Das trennt sie auch so ein bisschen von den beiden Top-Teams, Kiel und Flensburg, weil wir haben es auch immer wieder gesagt, vom Kader her müssten die Magdeburger eigentlich wirklich seit Jahren noch mehr und noch stärker mitsprechen im Kampf um die Meisterschaft, aber dann kommen eben solche Spiele. Dazu kommt in dieser Saison eine wirklich erschreckende Heimschwäche für Magdeburger Verhältnisse. Das war jetzt die 5. Heimniederlage in dieser Saison, dazu 10 Siege. Sie haben wirklich mittlerweile ein fast ausgeglichenes Punktekonto, was Heim- und Auswärtsspiele angeht, was, glaube ich, in den vergangenen Jahren auch eher seltener so war für die Magdeburger. Und man muss sagen, vor allem die Viertelstunde nach der Halbzeit war so ein bisschen der Knackpunkt in der Partie. Aus einer 13-12 Führung wurde ein 20-24 Rückstand und 6 Minuten vor Schluss beim 22-28 war das Ding eigentlich entschieden. Danach noch 4 Tore in Folge für die Magdeburger. So sieht es jetzt noch ein bisschen erträglicher aus, aber ja, vor allem wenn man sich die zweite Halbzeit anguckt, war das auch eine verdiente Niederlage für das Team von Bennett Wiegert.
Ja, und das sagt im Endeffekt schon alles. Also wenn wir darüber reden, über verdiente Niederlage gegen den ja, eigentlich vermeintlichen Abstiegskandidaten, also das ist ja so, dass Baling eigentlich eher im unteren Tabellenfeld sich wird, ist eher im Tabellenkeller und im Kampf um die Abstiegsplätze. Also das ist schon auf jeden Fall sehr, sehr überraschend gewesen. Natürlich für die Balinger ganz, ganz wichtige Punkte, denn so haben sie sich ein bisschen Luft verschaffen können und beziehungsweise haben zumindest den Abstand auf die Eulen Ludwigshafen einfach halten können. Das ist natürlich für sie sehr, sehr wichtig. Aber lass uns natürlich aber auch über die Balinger sprechen. Mario Rominski, 11 Paradenquote von 31%, ein ganz wichtiger Faktor gewesen, um ja dann auch dafür zu sorgen, dass man dieses Spiel gewinnen könnte. Auch mal wieder Vladan Nikovina mit 7 von 11 eine wichtige Rolle gespielt. Also da hat man wirklich einfach alles gegeben und das können die Jungs von Balling ja, gerade auch gegen große Mannschaft, das haben sie in den letzten Jahren immer mal wieder gezeigt und ja, es war schon, also das haben sie sich wirklich verdient.
Ja, absolut, vor allem, also Lipovina, du hast es gesagt, 7 Tore, aber auch 7 Assists, also war wirklich der überragende Mann auf Balinger Seite und deswegen, ja, sie haben immer mal wieder bewiesen, dass sie so Top-Teams ärgern können, dass sie auch schlagen können, haben sie in den letzten Jahren bewiesen und das vor allem natürlich auch zum Ende hin der Saison. Es sind zwar noch für einige Mannschaften so 12 Spiele zu spielen, aber trotzdem geht es ja jetzt langsam, aber sicher in Richtung Ende der Saison zu, dass da auch mal solche Ergebnisse häufiger mal vorkommen, die eigentlich eine komplette Überraschung sind, ist man aus der HBL ja auch gewohnt, von daher, ja, sowas kann dir nun mal immer passieren in dieser Liga. Du musst in jedem Spiel 100% geben, aber das macht die Liga ja auch so schön anzuschauen.
Ja, auf jeden Fall, das macht sie so schön anzuschauen und ja, lass uns zum nächsten Spiel kommen, denn die Rhein-Neckar Löwen wollten eigentlich ja diese Chance nutzen, durch die Niederlage der Magdeburger an ihnen vorbeizuziehen, sich einen Punktepolster zu verschaffen. Ja, auch bei Ihnen. Erste Halbzeit gut gewesen, 16-14 geführt und dann in der zweiten Halbzeit nur noch 8 mickrige Torhüter und am Ende gegen die Füchse, gegen die man verlieren kann. Gar nichts gegen, aber ja, da war in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel zusammen, Tim.
Da lief so gut wie gar nichts zusammen, das stimmt auf jeden Fall. Also die Löwen wirkten so über knapp 40 Minuten wie das etwas bessere Team, da führte man 21-18. Aber dann, ja, kam so ein klassischer Meltdown. In den letzten 20 Minuten ist das Ergebnis ein 3-9 aus Sicht der Löwen. Die Löwen insgesamt nur mit 8 Toren in der zweiten Halbzeit. Also da lief echt nicht mehr viel zusammen, eigentlich gar nichts mehr. Was ich auch sehr interessant fand, war, dass der noch Co-Trainer und nächstes Jahr dann Übergangscoach Klaus Gärtner in der 56. Minute die Auszeitansprache übernommen hat. Fand ich ein bisschen, oder fand ich sehr interessant zu sehen. Und alles in allem, keine Ahnung, was da in der zweiten Halbzeit los war. Die Berliner wollten es einfach mehr im Endeffekt. Der überragende Mann auf Berliner Seite, Jakob Holm, 8 Tore, dazu 2 Assists und vor allem sein Spin-Move im 1 gegen 1 auf 6 Metern. Es ist nicht zu verteidigen. Es sieht unfassbar gut aus. Es wirkt jedes Mal wie Schritte, aber es ist einfach ein perfekter Nullschritt und dann einmal um die eigene Achse drehen und vorbei ist er am Gegenspieler. Also es ist wirklich sehr, sehr schön, was er da macht. Sehr, sehr stark gespielt, von ihm, von der Mannschaft. Der erste Berliner Sieg in Mannheim seit dem 23. Mai 2010. Also insgesamt in der Bundesliga ist der zweite Auswärtssieg für Berlin in Mannheim. Also auch das, ja, schon ein bisschen historisch. Hätte ich nicht mit gerechnet. Vor allem so, wie die Füchse auch in den letzten Wochen aufgetreten sind. Bitter für die Rhein-Neckar-Löwen und die Füchse können noch wirklich leicht hoffen, was die Top 5 und Top 6 Platzierungen angeht.
Ja, also da könnte jetzt nochmal so in den letzten Phasen ein bisschen heiß hergehen. Jetzt aktuell sind sie 5 Minuspunkte hinter Platz 4, also hinter dem SC Magdeburg. Und da müssen wir gerade in den aktuellen Phasen einfach auf die Minuspunkte gucken, denn die Pluspunktzahlen sagen ja wenig aus, wenn es da halt unterschiedliche Teams gibt, die eine 29 wie die Löwen haben und eine 26 wie die Füchse. Also von daher ist da noch ein bisschen, aber wie gesagt, es sind noch ein paar Spiele zu spielen. Deswegen kann auf jeden Fall noch was möglich sein, wenn die Füchse jetzt einen Turbo starten und bis zum Saisonbeginn fast nichts mehr verlieren. Also das bin ich ja sehr, sehr gespannt drauf. Lass uns bei den Löwen noch über die anderen Personalien sprechen, denn vor dem Spiel wurde noch ein bisschen was bekannt gegeben, unter anderem, dass Jarrett Tolbring, der beste Werfer waren am Donnerstagabend mit 10 von 13 eine sehr, sehr gute Quote hatte, also 2 von 2, 7 Meter, 8 von 11 aus dem Feld. Gehen wird den Verein, dafür bleiben aber 2 weitere Spiele in dem Verein noch erhalten.
Ganz genau. Jerry Tolbring verlässt den Verein in Richtung Dänemark zu GOG. Auch hier muss man sagen, GOG, nachdem sie ja schon Bergerud verpflichtet haben aus Flensburg, die nächste wirkliche Top-Verpflichtung. Die dänische Liga rüstet weiter auf, auch neben Aalborg. Das ist auch sehr interessant zu beobachten. Und dazu konnte man mit Mait Patrail und Niklas Kirkelöke um ein Jahr verlängern. Und ja, vor allem, also Patrail, vor allem in der Abwehr, wirklich ein Krieger, sehr, 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 sehr wichtig auch. Auch gut für die Entlastung in der Offensive hin und wieder mal. Kirkelöke sowieso wirklich ein sehr guter Spieler. Also gute Verlängerung. Ich bin gespannt, was sie auf Linksaußen machen, hinter Gensheimer dann. Dass Tolbring eigentlich ein sehr, sehr guter Backup ist, hat er heute auch wieder bewiesen mit seinen 10 Toren. Also ja, mal gucken, wie da die Planung jetzt in den nächsten Wochen dann vorangetrieben werden.
Ja, hat wahrscheinlich, wir hatten es schon vorher gesagt, wahrscheinlich ein bisschen einfach damit zu tun, dass sie ja einfach ja, gucken müssen, dass man halt, ne, Uwe Gensheimer natürlich viel Spielzeit einnimmt, dass sie dann entsprechend mehr Spielzeit haben möchte. Kriegt er jetzt wahrscheinlich bei Gurk Gutmühe und du hast gesagt, das ist schon sehr, sehr spannend. Da müsste man vielleicht mal jemanden mal zum Podcast einnehmen und mal über diese neue Stärke beziehungsweise dieses neue, ja, wie soll man es beschreiben, Spenden von, also Ausgeben von Geld und Verpflichten von Topspielen, das ist ja jetzt schon wirklich sehr auffällig, dass da jetzt in Dänemark gerade für die kommende Saison doch einige Topspieler hingehen. Also da müsste man auf jeden Fall mal mit dem Thema angehen. Ja, Tim, lass uns zu den nächsten Spielen übergehen. Lass uns zum weiteren, ja, durchaus spannenden Spiel gehen. Leipzig gegen Melsungen. Am Ende gewinnt Melsungen das Ding 33-29. Ja, wichtiger Sieg für sie natürlich gerade in der zweiten Halbzeit, 20 Tore. Also brutal stark nach der zweiten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit so.
Ja, absolut. Wirklich ein sehr, sehr wichtiger Sieg, auch für den Kopf, für die Melsunger, die ja jetzt die letzten drei Spiele gegen Magdeburg, Flensburg und Kiel wirklich zunächst mal verloren haben und auch teilweise nicht so große Chancen hatten. Ich glaube, das war jetzt schon mal enorm wichtig, da gut aus dieser kurzen Länderspielpause rauszukommen. Kai Häfner 7 aus 8, dazu 5 Assists, wirklich sehr, sehr gute Leistung mal wieder. Auf Leipziger Seite Philipp Weber mit 7 Toren, der beste Torschütze. Dazu Luka Witzke mit 6 Assists, auch sehr, sehr gut, was er auf der Mitte gemacht hat. Und für mich so ein bisschen der Faktor in der letzten Viertelstunde, vor allem Nebojsa Simic, kam für 20 Minuten rein, am Ende mit 6 Paraden, aber 40% ist auch ein Faktor gewesen dafür, dass die Melsunger von Minute 45 bis 51 einen 4-0-Lauf starten konnten, der das Spiel dann entschieden hat. Also Gudmund und Gudmundsson zu richtigen Zeitpunkt diesen Faktor Torhüterwechsel oder die Karte Torhüterwechsel ausgespielt und dementsprechend, wie gesagt, wichtig für Melsungen, für die Moral, da nochmal so ein bisschen voranzukommen in der Tabelle, sich zumindest noch mal ein bisschen zu verbessern. Nach Europa wird es nicht mehr gehen. Ich glaube, so viel kann man auf jeden Fall sagen. Dafür müssten sie jetzt auf eine riesige Comeback-Serie starten. Das glaube ich im Moment nicht. Aber wie gesagt, es ist schon mal nicht schlecht für Melsungen, das Spiel jetzt gewonnen zu haben.
Auf jeden Fall. Ich meine, auch gerade die rechte Seite ist bei Melsungen einfach bombastisch stark mit Häfner und Kastening. Also das ist schon wirklich ein unglaublich gut eingespieltes Duo, waren sie schon in Hannover, jetzt wieder in Melsung und auch in der Nationalmannschaft. Profitieren wir ja auch davon, dass sie ja wirklich enorm gut harmonieren und das macht ganz, ganz viel Spaß, den Jungs auf jeden Fall zuzugucken. Und das ist schon wirklich ganz, ganz großes Kino, was sie dort zusammenspielen. Lass uns zum letzten Spiel des Abends kommen. Minden gegen Stuttgart. Duell zwei Mittelfeldteams, beziehungsweise eher im unteren Mittelfeld befindliche Teams. Und 27 zu 27 heißt es am Ende. Gleiche Punkteteilung?
Jein. Also wahrscheinlich eigentlich schon. Aber das Spiel hat mich tatsächlich so ein bisschen fassungslos zurückgelassen. Vor allem auf Mindener Seite. Denn wenn dein Torhüter 18 Paraden liefert, musst du, egal wie hoch, gewinnen. Es kann eigentlich nicht sein, dass sie am Ende fast noch das Spiel verlieren. Also sie hatten wirklich, Minden hatte Glück am Ende, dass sie noch in letzter Sekunde durch den 7 Meter von Knorr das Unentschieden zumindest sichern. Also der Start von Malte Semisch nach 10 Minuten 8 Paraden 80%, zur Pause 12 Paraden 55%, nach 60 Minuten am Ende 18 Paraden 41%. Ich bin immer noch ein bisschen fassungslos, auch ein paar Stunden danach, nach Abpfiff jetzt, wie Minden dieses Spiel nicht gewinnen konnte mit dieser Leistung. Ja, Primoz Prost auf der anderen Seite hatte auch 13 Paraden und 33%, ist auch sehr gut gewesen. Aber, also, wenn ich Semisch gewesen wäre, nach dem Spiel auf dem Weg in die Kabine, wären auf jeden Fall ein paar Türen im Weg gewesen, die man geschlagen hätte. Vielleicht ist es nur so ein persönliches Ding von mir als Torwart, aber das ist echt, finde ich, sehr, sehr bitter für ihn, finde ich sehr traurig. Für Minden wären es wirklich sehr, sehr wichtige 2 Punkte gewesen. Klar, dass sie gegen Stuttgart einen Punkt holen, ist auf dem Papier erstmal gut, aber nach dem Spielverlauf und mit der Quote von Semisch ist es, finde ich, schon echt ein bisschen bitter, dass man nur vermeintlich nur einen Punkt geholt hat.
Ja, da bin ich definitiv bei dir. Also das war, also das Ding hätten sie gewinnen müssen, aber Minden ist halt sehr abhängig halt von der Performance von Rambo und von Juri Knorr. Juri Knorr 4 von 10, klar, entscheidend 7 Meter gemacht, aber 4 von 10 ist natürlich keine sehr gute Quote. Da war Rambo mit 9 von 15 schon besser, aber da merkt man ja schon, wenn allein die zwei 25 Würfe sich nehmen müssen, da stimmt irgendwie was nicht so richtig zusammen. Also da muss definitiv was besser laufen, weil so kann es nicht weitergehen. Vom Kreis gab es keinen einzigen Torwurf, also beziehungsweise doch Lukas Meister mit 4, Entschuldigung. Aber ja, es ist insgesamt, das Offensivspiel ist genau das Problem, was einfach bei Minden schon die ganze Saison zu sehen ist, dass dort lahmt es einfach, da muss definitiv mehr passieren. Und der Torhüter Malte Simic kann einem nur leid tun, das ist jetzt schon zum wiederholten Male gute Leistung gezeigt, aber am Ende reicht es einfach nicht zum Sieg, weil einfach seine Vorleute das Ding nicht zu Ende bringen im Endeffekt und die Punkte einfahren. Deswegen kämpft von unten gegen den Abstieg. Es hat zwar noch 4 Punkte Vorsprung aktuell auf den 17. Tabellenplatz, aber allzu sicher sollte man sich da, wie gesagt, auch nicht fühlen. Also da braucht man auf jeden Fall bessere Leistungen als gegen Stuttgart, die jetzt relativ durch sein sollten. Also 7 Punkte Vorsprung auf den 17., auf die Ludwigshafener. Das sollte eigentlich definitiv ausreichen, um dieses, um sich zu retten, um die ohne Probleme, die Saison zu beenden. Also da sollte müsste noch ganz, ganz viel schief laufen, glaube ich, wenn sie da nochmal unten reinrutschen sollten. Tim, lass uns nochmal ein bisschen auf. Ja?
Ja, eine Sache noch zu Rambo. Und zwar, ich glaube, es war im Stand von 26-27. Da hatte Minden den Ball. Und Rambo nimmt sich halt wirklich komplett unnötigerweise so einen Egalwurf aus der zweiten Reihe, knallt ihn gefühlt auch 3 Meter drüber. Also das ist ja so ein bisschen das Ding bei Rambo auch schon immer gewesen. 9 Tore sind mega, aber 6 Fehlwürfe sind halt auch mindestens 3 bis 4 zu viel. Das ist ja so ein bisschen das Phänomen, was er so, was ihn auszeichnet quasi. Und so ein Wurf auch wieder, das war schon sehr ärgerlich. Deswegen, wie gesagt, war es am Ende glücklich. Stuttgart hätte eigentlich nur die Zeit runterlaufen lassen müssen. Aber gut, so hatten sie jetzt nochmal Glück. Aber ja, aber bei Stuttgart stimme ich ja auch zu. Ich denke mal, die sollten jetzt wirklich durch sein.
Ja, das denke ich auch. Wie gesagt, da waren vielleicht ein bisschen die Hoffnung ein bisschen größer da nach dem starken Saisonstart. Aber ich denke, da ist man auf einem guten Weg. Es sollte jetzt mal wirklich versucht werden, dass man jetzt mal in die nächste Saison wirklich mal auch konstant so in den einstiegigen Tabellenplatz sich bewegen kann. Denn das Potenzial ist definitiv in der Stadt Stuttgart mit der Porsche Arena definitiv vorhanden. Und deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Lass uns noch auf die Partien vom Monat natürlich gucken und auf das Spiel von Fischer auf Göpping gegen die SG Flensburg-Handewitt. Denn dort, Tim, musste sich Flensburg ganz, ganz schön strecken, um dann noch einen Punkt zu holen.
Auch da einerseits natürlich glücklich, andererseits ist es nicht das erste Mal gewesen, dass die Flensburger in der Schlussphase noch nach einem vermeintlich größeren Rückstand wieder zurückgekommen sind. Es war wirklich ein Spiel der Phasen und Läufe. Also die ersten 20 Minuten waren ausgeglichen, Flensburg meist mit einem Tor vorne. Dann jedoch von Minute 27 bis 42 nur mit einem einzigen Treffer. Mike Machulla hat nachher im Interview auch gesagt, er kann sich nicht daran erinnern, dass er jemals eine Flensburger Mannschaft mit so einer Phase mal erlebt hat. So wurde aus einem 15-13 für Flensburg ein 16-22. Und da sah es echt sehr, sehr gut aus. Also nach 45 Minuten Göpping mit 23-18 vorne. Flensburg kommt dann immer näher, gleich zum 26-26 aus und hat am Ende sogar noch den letzten Angriff und die Chance auf den Sieg. Spielt am Ende, das ist ein bisschen unsauber aus, aber für Göpping am Ende tatsächlich sogar bitter, dass sie nur einen Punkt geholt haben, ähnlich wie bei Minden, aber andererseits gegen Flensburg nimmt man das auf jeden Fall mal mit, würde ich mal behaupten. Also das war schon sehr, sehr interessantes Spiel zu beobachten. Hampus Wanne, 7 Tore wieder, sehr, sehr stark. Gottfriedsson, 6 Tore, 4 Assists, die beiden besten Flensburger. Schiller, 6 Tore, bester Werfer. Ihn werden seine 4 Fehlwürfe, davon auch 2 7-Meter wahrscheinlich ein bisschen Wurm. Aber ja, das war trotzdem, es war ein fantastisches Spiel, das auf jeden Fall.
Ja, es hat auf jeden Fall ganz, 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 ganz viel Spaß gemacht, dort der Partie zuzuschauen. Und wie gesagt, am Ende knappe Punkteteilung. Und durch die Punkteteilung rutschen jetzt die Kieler auf den ersten Platz, denn sie haben ihre Partie gewinnen können, 31-25. In Erlangen und aufgrund der Punktgleichheit und des gewonnenen Vergleichs stehen sie nun auch wieder an der Spitze. Tim, aber wenn wir uns aufs Spiel blicken, das war ein guter Sieg, das haben sie gut gemacht, aber natürlich für den Meisterkampf ist das natürlich noch keine Vorentscheidung.
Das stimmt. Die Kieler mussten auf Sargosen verzichten, der einen Infekt hatte. Taten sich zu Beginn ein bisschen schwer, zwischen Minute 3 und 10 ohne Torerfolg, deswegen lagen sie da 3-6 zurück. Aber bis zur Pause übernahm man dann immer mehr die Führung und führte mit 4 Toren. Und ja, ab da war es eigentlich ihr Spiel, 21-14 nach 36 Minuten, da war es dann eigentlich durch. Bester Werfer Duvniak mit 7 Toren, dazu noch 3 Assists. Und ja, wie du gesagt hast, jetzt haben sie die Tabellenführung wieder inne, sind punktgleich mit Flensburg, aber haben auch den gewonnenen direkten Vergleich. Nachdem man in der Hinrunde 29-21 gewinnen konnte und das Rückspiel nur mit 3 Toren verloren hat. Also es spricht jetzt wieder mehr für Kiel als für Flensburg. Aber wie gesagt, es sind für beide Teams noch 12 Spiele. Da kann noch einiges passieren. Aber eine Sache noch zum Flensburg-Göpping-Spiel, was ich auch sehr interessant fand jetzt in der Recherche nach dem Spiel. Und zwar hätte man durchaus drauf kommen können, dass zumindest die Göppinger das Spiel sehr eng halten, denn sie sind so ein bisschen die Crunch-Time-Könige der Liga. Das kann man ganz gut auch bei den Kollegen von Handballytics sehen, auch in der aktuellen Kolumne auf der HBL-Seite. Und zwar, also ein Crunch-Time-Spiel erstmal ist, wenn innerhalb der letzten 6 Minuten der Abstand zwischen beiden Teams mindestens einmal 2 oder weniger Tore beträgt. Und frisch auf hatte zum Stand 21. April 15 Crunch-Time-Spiele bei 24 Saisonspielen. Also das ist mit Abstand das meiste in der Liga. Und von den letzten 9 Spielen ging tatsächlich nur ein Spiel nicht in diese Crunch-Time. Und nur ein Spiel in Stuttgart ging verloren. Also sie sind auch wirklich sehr, sehr nervenstark. Auch die Flensburger, sind das beste Crunch-Time-Team der Liga mit 1,8 Punkten pro Crunch-Time-Spiel. Also gewinnt fast jedes eigentlich. Knapp dahinter die Göppinger. Also auch das sehr interessante Zahlen, wie ich finde. Und ja, wie gesagt, zu den Kielern wichtig, dass sie das Ding auch so souverän gewinnen. Aber die nächsten Wochen sind sehr hart. Die Champions League geht weiter nächste Woche. Viele englische Wochen. Da kann auch immer wieder ein Ausrutscher passieren.
Ja, ja, natürlich. Also das jetzt, wie gesagt, heiß her. Aber das spricht auch dafür, dass man Spiele mit Beteiligung von den Göppingern auf jeden Fall gucken sollte. Aber natürlich aus Fangeschichte, gerade Leute, die vielleicht ein bisschen Problem mit dem Herz haben, für die ist es mit Sicherheit keine schöne Aufgabe, immer das zuzugucken und dann immer bis zum Schluss zu bangen zu müssen, ob es zum Sieg reicht, ob es eine Niederlage wird oder man doch nur noch einen Punkt holt. Also das ist mit Sicherheit nicht ganz so schön. Aber wie gesagt, das hat man wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ja, die Kieler, wie gesagt, den Sieg dort geholt. Möchte aber noch kurz noch erwähnen, den jungen Janis Bojcek, der Torhüter von den HC Erlangen, der in den letzten 20 Minuten reingekommen ist. Überragendes Spiel, 8 Paraden, 47% Quote, also nochmal richtig, richtig gut gewesen ist, schon mal einen ersten Fußabdruck in der Liga hinterlassen hat, also da, das sollte man auf jeden Fall schon positiv hervorheben und ja, mal jetzt kurze Pause, kommen dann gleich zurück noch ein paar weitere Themen, über die wir natürlich sprechen wollen, sprechen müssen, dann gibt es natürlich auch noch einen kleinen Ausblick auf die kommenden Spiele und ja, deswegen hört man hier bei Anwurf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Ja, und wir sind zurück bei Anruf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und wollen uns jetzt noch mit so ein paar Themen noch beschäftigen, bevor wir uns zum Ende unserer Ausgabe heute dieser Woche kommen und wollen mal so ein bisschen den Blick vorauswerfen, denn sowohl Samstag als auch Sonntag gibt es Handball, also aktuell ist wirklich unglaublich viel an Handballspielen, die man sich anschauen sollte und gibt natürlich das ein oder andere, ja, Leckerbissen, möchte ich es mal sagen. Also Sonntag, 13.30 Uhr, Füchse Berlin gegen die THW Kiel, Tim, das ist ein Spiel, was ich mir definitiv auf Kalender schreibe.
Das sollte man auf jeden Fall sich anschauen, wenn man die Möglichkeit hat, definitiv. Ja, generell, also die nächsten Wochen, da gibt es wirklich einige sehr, sehr interessante Spiele. Ich muss mal gerade eben hier scrollen. So, interessant finde ich natürlich auch die Flensburger am Samstag, wie sie jetzt auf dieses Unentschieden und den Punktverlust reagieren am Samstag gegen Wetzlar. Ich glaube, das sind beide Spiele, da kann dann wieder am Montag oder am Sonntagabend in der Tabelle oben alles wieder verrückt sein. Also ja, die Berliner jetzt natürlich mit Rückenwind gegen Kiel. Ich glaube, wie gesagt, wir haben es gesagt, die Berliner brauchen jetzt eigentlich eine Siegesserie auch, um nochmal ernsthaft Europa in der Liga angreifen zu können. Also das sind auf jeden Fall zwei Spiele, die man beachten sollte.
Das sind auf jeden Fall zwei Spiele, die man beachten sollte. Also da gibt es auf jeden Fall einiges an, ja, sag ich mal so, Explosionspotenzial. Auf jeden Fall ist es so, dass man dieses Spiel angucken sollte. Es gibt natürlich auch einige Spiele, die für den Abstiegskampf relevant sind. Also zum Beispiel Nordhorn gegen Coburg, Baling gegen Minden, Erlangen gegen Ludwigshafen. Also auch da, Tim, müssen die angesprochenen Teams auf jeden Fall hellwach sein, um nicht weiter unten reinzukommen, beziehungsweise dem rettenden Ufer noch näher zu kommen.
Definitiv. Also vor allem, wenn man sich nochmal die Tabelle ja in den Kopf bringt, Nordhorn gegen Coburg. Wenn Coburg verliert, sieht es schon echt sehr, sehr düster aus für Coburg. Das muss man so deutlich sagen. Für Nordhorn, die haben so neben Ludwigshafen, das sind, finde ich, so die beiden, die unterm Strich stehen, die noch die wahrscheinlichsten Chancen haben, dann irgendwie nochmal anzugreifen. Wenn die das gewinnen, können die vielleicht nochmal so eine Serie starten und vielleicht auch hier und da noch so einen Bonuspunkt irgendwo einfahren. Und bei Baling-Minden ist es natürlich sehr interessant, der Sieger in diesem direkten Duell der beiden Teams überm Strich kann natürlich auch so diesen nächsten Schritt machen. Beide Teams haben jetzt, wie gesagt, auch gut gespielt. Minden wird sicherlich auch mit ein bisschen Wut im Bauch wegen diesen letzten Minuten gegen Stuttgart dort anreisen. Also das ist wirklich ein sehr, sehr schöner und interessanter Spieltag. Also da kann sich auch unten wieder einiges verschieben und vielleicht ja erste kleine Vorentscheidungen auch getroffen werden, auch wenn natürlich dann immer noch so viel zu spielen ist. Aber ja, vor allem, wie gesagt, bei Coburg glaube ich dann nicht mehr, dass sie da wirklich noch ein Wörtchen mitreden können.
Ja, das glaube ich auch. Also für Coburg wird es definitiv schwer, gerade wenn sie dann noch verlieren sollten in Nordhorn. Dann können wir sie leider dann verabschieden. Tut mir für den Verein leid, aber wie gesagt, es war sicher für sie schon ein großer Erfolg, es überhaupt in die erste Liga geschafft zu haben. Und ich denke, dass sie dann nächstes in der zweiten Liga eigentlich eine gute Rolle mitspielen sollten im oberen Tabellenabschnitt. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Ja, Tim, lass uns leider ein, zwei Personalien in der Bundesliga sprechen. Und zwar, wir haben gerade schon erwähnt, die Eulen Ludwigshafen, die ja spielen, haben ein kleines bisschen überraschend vielleicht mit Jannik Klein verlängern können, einem deutschen Talent, das wir dort haben, nochmal um ein Jahr verlängern können, spricht dafür, dass er das Vertrauen, was dort in Ludwigshafen zusammengebaut wird und hofft natürlich darauf, oder beziehungsweise wird alles dafür tun, dass sie dann da möglichst in der ersten Liga spielen wird.
Und er ist noch wirklich sehr, sehr jung, 22 Jahre alt. Das Duo auf halb rechts wird er dann mit dem dann 21-jährigen Yesin Medeb bilden. Also wirklich ein blutjunges Duo auf halb rechts. Ich glaube, das spricht auch schon für den Weg des Vereins. Das hat man in den letzten Jahren gesehen. Wirklich auch solche jungen Talente heranziehen und weiterentwickeln. Wirklich für den Verein sehr, sehr cool. Eine sehr schöne Nachricht. Und ja, wäre natürlich für beide Parteien natürlich umso besser, wenn das dann in der ersten Liga passiert. Sie haben noch einen Weg vor sich, aber wenn man es einem Team zutrauen muss, dann sind es natürlich die Eulen Ludwigshafen. Das haben sie die letzten Jahre bewiesen und haben die letzten Jahre gezeigt, dass man immer mit ihnen rechnen muss, egal wie lange sie unterm Strich stehen. Also die würde ich, wie gesagt, noch nicht abschreiben. Und Jannik Klein kann dann natürlich auch in den nächsten Wochen nochmal seinen Beitrag zu beitragen.
Ja, also was... Ich würde schon mir darauf wetten, dass sie die Klasse halten. Also ich glaube, die Wettquote wäre gar nicht so schlecht im Vergleich jetzt zu den Jahren zuvor, wo sie wirklich Unmögliches geschafft haben. Aber das ist wirklich, die kämpfen, das ist super. Das passt wirklich vom Trainer über den ganzen Verein einfach. Das ist wirklich ein Verein, wo alles gegeben wird, um zu tun, auch wenn man nur keine Mittel hat. Das ist schon wirklich... wirklich richtig, richtig gut. Also deswegen, es macht unheimlich viel Spaß, hier zuzugucken, weil es wirklich ein Ja, kompakter Handball ist ein körperlicher Handball, das ist mal was anderes als eine schöne Schnörkellösel. Deswegen macht das sehr, sehr viel Spaß, wünschen Ihnen alles Gute und lass uns dann noch zum den SCDFK Leipzig kommen, denn die haben auch mit zwei Spielen langfristig noch verlängern können, die sowieso schon ohnehin bis 2022 verlängern können. Marco Marmic und Joel Biele bleiben noch länger.
Genau, Marco Marmic, der Rückraumshooter, bleibt bis 2025, Torwart Joel Biele verlängert bis 2024, auch das sehr, sehr gute Nachrichten für alle Leipzig-Fans, dass sie wirklich diese beiden wichtigen Spieler halten können. Bierlehm hat sich in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Hätten wir nicht so eine Qual der Wahl im Tor und so eine große Auswahl, hätte er eigentlich schon lange auch mal eingeladen werden müssen. Aber genau, es zeigt schon, dass er da noch nicht in dem Kreis war und dabei war, wie gut eben auch die Torhüter in diesem Land sind. Er gehört da auf jeden Fall dazu in diesem erweiterten Kreis. Wirklich ein sehr, sehr guter Bundesliga-Torwart. Marko Marmic, wie gesagt, kroatischer Nationalspieler, hat sich, finde ich, auch sehr, sehr gut entwickelt, immer mehr weiterentwickelt und ist auch sehr wichtig für die Mannschaft. Und dementsprechend, da kann man nur gratulieren, dass sie die beiden so langfristig halten können.
Ja, spielt auch natürlich dort einen eingeschlagenen Weg. Da macht der Carsten Günther ja relativ viel. Bin mal gespannt, inwieweit sie dann wirklich da mal weiter oben angreifen können. Das ist ja das Ziel vielleicht für ganz, ganz oben jetzt schwierig, aber so mit Magdeburg zu kämpfen, um dann vielleicht noch mal europäisch zu spielen, das ist mit Sicherheit so ihr Ziel, was sie mittel- bis langfristig auf jeden Fall haben. Und lass uns dann vom deutschen Handball ein bisschen weggehen und uns mit als internationale Ebene begeben, denn auch neben der dänischen Liga gibt es auch in anderen Ligen natürlich personelle Veränderungen und unter anderem in Pixhatchet, denn dort geht Legende Jonas Kehlmann erstmal weg und es gibt komplett neue Linksaußen für den ungarischen Verein.
Ja, und ich finde ein wirklich sehr, sehr interessantes Duo auf Linksaußen. Alexander Blons, junger norwegischer Nationalspieler, kommt im Sommer von Elverum aus Norwegen zum ungarischen Spitzenklub. Dort ersetzt der 21-Jährige den eben angesprochenen Jonas Kehlmann, der, ich glaube, mittlerweile 38 Jahre alt ist, aber wirklich gefühlt immer noch so fit aussieht, so als dass er irgendwie noch 3, 4, 5 Jahre spielen könnte. Ich bin gespannt, wohin es ihn verschlägt, ob er noch weitermacht. Und dazu, das wurde schon vor ein paar Monaten bekannt gegeben, kommt der Österreicher Sebastian Frimmel von den Kadetten Schaffhausen aus der Schweiz. Und auch er, finde ich, ein sehr, sehr interessanter Spieler. Macht mir viel Spaß, ihm zuzusehen. Auch schon bei den Nationalspielen der Österreicher gegen Deutschland in der EM-Qualifikation, aber auch bei der Weltmeisterschaft im Januar. Also ja, das sind zwei wirklich gute Linksaußen. Und Shaget macht auch wieder eine sehr, sehr gute Arbeit. Also das ist schon mittlerweile endlich wieder ein Zweikampf um die Spitze in Ungarn zwischen Veszprém und Shaget. Also klar, Veszprém auch aufgrund der, ich glaube, schon nochmal deutlich besseren finanziellen Möglichkeiten, haben vor allem in der Breite natürlich einen wirklich überragenden Kader. Aber Shaget macht da wirklich eine gute Leistung. Und das sieht man jetzt auch mit diesen beiden Linksaußen.
Gerade daheim ist Sedic eine unglaubliche Macht und hat da schon einige internationale Top-Teams zum Fallen gebracht. Also das ist schon wirklich, wirklich richtig, richtig gut, was dort, dort zusammen ist in Ungarn. Tim, lass uns vom Vereinshandball so ein bisschen weggehen und mit dem Thema beschäftigen, was jetzt noch abschließend kommen ist. Und zwar wurden die Gruppen für die EM 2022 jetzt ausgelöst. Die deutsche Gruppe, Gruppe D mit Österreich, Belarus und Polen, eine machbare Gruppe für die deutsche Mannschaft.
Ja, da ist auf jeden Fall, sind 3 Siege Pflicht, ohne jetzt irgendwie respektlos wirken zu wollen gegenüber den 3 Nationen. Aber das ist, also wenn die Mannschaft in Richtung Halbfinale will, dann muss sie da auf jeden Fall mit 3 Siegen durchmarschieren. In der Hauptrunde wird es dann schwieriger. Gruppe E mit Spanien, Schweden, Tschechien und Bosnien und Gruppe F Norwegen, Russland, Slowakei und Litauen. Wie gesagt, vor allem Spanien, Schweden und Norwegen sind da zu beachten. Die ersten beiden aus den Vorrundengruppen qualifizieren sich jeweils für die Hauptrunde und dann die ersten beiden aus der Hauptrunde kommen dann ins Halbfinale. Also das ist, dann kommen, wie gesagt, die Brocken. Aber, wie gesagt, Schweden und Spanien spielen schon mal gegeneinander, nehmen sich da schon mal ein paar Punkte weg. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Aber, wie gesagt, die Vorrunde sollte man auf jeden Fall mit 6-0 Punkten überstehen. Das sollte der Anspruch sein, auf jeden Fall.
Ja, das sollte auf jeden Fall der Anspruch sein. Das ist definitiv so geplant. Also, ich meine, man kann diese drei Spiele ja ein bisschen nutzen, um sich einzuspielen. Gerade die Polen hat man in letzter Zeit auch schon öfter gehabt und auch die Österreicher. Sollte schon auf jeden Fall machbar sein. Da bin ich sehr, 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 sehr drauf gespannt, wie sie sich dann dort zeigen werden. Jetzt die Qualifikationsspiele, Tim, ich glaube, da hüllen wir den Mantel des Schweigens drüber, denn wirklich gut war das gerade gegen Bosnien jetzt nicht. Da hat man, glaube ich, so ein bisschen so auf Sparschlamme gespielt. Gegen Estland war das dann schon deutlicher, aber so richtig überzeugend fand ich das jetzt nicht. Aber wie gesagt, man war schon qualifiziert, wollte ein bisschen was ausprobieren. Und deswegen würde ich es mal abhaken als, ja, Sieg ist Sieg.
Ja, es waren am Ende eben diese Pflichtsiege mit auch Möglichkeiten zum Testen. Von daher, ja, ich denke, es war am Ende okay für das, was sie waren. Man muss auch im Hinterkopf behalten, natürlich, es ist ein hartes Programm, was die Spieler da im Moment auch abliefern und ableisten müssen. Deswegen, ja, soweit alles gut. Kommen wir noch zu den anderen drei Gruppen und zur anderen Hälfte quasi des Turnierbaums. In der Gruppe A Slowenien, Dänemark, Nordmazedonien und Montenegro. Und die Gruppen B und C finde ich wirklich höchst interessant. Gruppe B, Portugal, Ungarn, Island und die Niederlande. Wie gesagt, vor allem Portugal, Ungarn und Island sehe ich da fast auf einem Level. Wer da irgendwie gegen die Niederlande vielleicht strauchelt, das könnte echt sehr, sehr kostbar werden. Und Gruppe C, Kroatien, Serbien, Frankreich, Ukraine, ähnliche Situation. Das sehe ich sehr, sehr eng. Vor allem die Serben, die in der EM-Qualifikation ja schon auf Frankreich getroffen sind und die Gruppe gewonnen haben, die EM-Quali-Gruppe. Das könnte sehr, sehr spicy werden.
Oh ja, das könnte es auf jeden Fall. Also da ist wirklich, also das ist wirklich, gerade die Gruppe B finde ich enorm ausgeglichen und so. Und auch die Franzosen, du hast angesprochen, die sind aktuell nicht mehr in dieser Hochform, die mal vor Jahren hatten, wo sie gefühlt unschlagbar gewesen sind. Das haben sie einfach nicht mehr. Das ist natürlich auch gut, damit auch andere Nationen natürlich dann nach vorne kommen können. Trotzdem darf man sich auch gerade bei großen Turnieren nie wirklich abschreiben, denn dann sind sie dann meistens dann da und haben natürlich noch enorm viel Erfahrung im Kader. Deswegen, die obere Hälfte ist mit Sicherheit ein bisschen interessanter. Also da sind sicher so einige wirklich spannende Spiele, wo man auch sagen muss, auch Gruppe A und hinter Dänemark, wer macht Slowenien, Montenegro, Mazedonien, das ist schon viel, viel Potenzial auf jeden Fall vorhanden. Das macht schon ganz, ganz viel Lust dann auf die EM 2022 vor. Natürlich gibt es noch einiges an anderes. Nächste Woche gehen auch die Viertelfinalpartien im Champions League, da muss man natürlich auch noch definitiv einschalten und dann natürlich noch Olympia im Sommer, also da gibt es noch so viel Handball in den kommenden Wochen, dass ihr uns unbedingt weiterhin folgen solltet, um auf dem Laufenden zu bleiben. Wie gesagt, das News-Magazin wird es wahrscheinlich dann Anfang nächste Woche wiedergeben mit den wichtigsten News vom Wochenende und dann unsere reguläre Sendung natürlich im Laufe der Woche, wobei man da noch gucken muss, aufgrund von beruflichen Dingen könnte es ein bisschen schwierig werden, aber das kriegen wir alles irgendwie definitiv hin, damit ihr die volle Ladung Anwurf bekommt. Wie gesagt, uns auch gerne mal Rezensionen lassen bei iTunes. Dann gibt es natürlich 5 Sterne, aber gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Und da bleibt uns nichts anderes zu sagen, als bis zum nächsten Mal hier bei Anwurf am Handballblog auf meinsportpodcast.de.
Anwurf. Der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.